hörst und jetzt noch schnell den Dr. Med, der Promotionspodcast.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Desiree, ich bin eure Promotionscoachin und heute soll es um das Thema Datenerhebung und Dateneingabe gehen. Trocken, kann man sich zumindest auf den ersten Blick vorstellen, ist sicherlich auch eine der am wenigsten aufregenden Aufgaben und nichtsdestotrotz gibt es hier extrem viele Dinge zu beachten, die ich euch heute teilweise mit auf den Weg geben möchte. Angefangen wird die Datenerhebung eigentlich schon während der Planung der Datenerhebung. Denn hier müsst ihr euch ja überlegen, welche Parameter ihr eigentlich erheben möchtet. Wenn ihr schon mittendrin seid in der Datenerhebung, kann es euch eben passieren, dass ihr wertvolle Parameter vergesst, die ihr im Nachhinein dann mühsam noch einmal dazu tun müsst, was bedeuten kann, dass ihr eventuell jeden Patienten nochmal anrufen müsst oder eventuell diese Parameter verloren gehen. Deshalb ist der erste Schritt, auf jeden Fall eine gute Planung eurer Datenerhebung durchzuführen. Wie ihr mich ja schon kennengelernt habt, ist bei mir Planung die halbe Miete. Und wenn ihr also alle Parameter geplant habt, die ihr erheben möchtet, dann kann es natürlich losgehen. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr macht eine retrospektive Datenanalyse, dann ist es so, dass ihr eventuell noch aus Akten oder aus Datenbanken die Daten heraussuchen müsst und dann in eine Datenmatrix eingeben müsst. Oder ihr erhebt zum Beispiel Befragungen bei Patienten oder Patientinnen. Dann ist es natürlich so, dass diese Fragebögen dann in eine Datenmatrix entsprechend eingegeben werden müssen oder vielleicht auch eine Datenbank, die extra dafür kreiert wurde. Oder ihr macht halt eben Experimente, so wie es ja auch einige von euch machen. Dann ist es so, dass eben hier die Studiendaten, die erhoben werden, wie zum Beispiel Ergebnis vom Experiment zum Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2, müssen dann ja auch irgendwie in eine Datenmatrix, um damit dann Statistik machen zu können. Die Statistik ist am besten durchzuführen, wenn die Daten super sauber und super gut aufbereitet sind. Möglichst sollten natürlich wenig fehlende Daten da sein, denn mit fehlenden Daten können wir nicht gut Statistik machen und Imputationsverfahren sind in der medizinischen Statistik nicht sehr beliebt, weshalb, da verweise ich gerne auf die Podcast-Folge mit meiner Kollegin Dr. Ortmann, die Pathé-Tests schaffe ich schon alleine, deswegen wirklich wichtig ist, dass ihr eben möglichst vollständige Datensätze erhebt. So. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, dass wir überlegen müssen, wie wir die Daten eigentlich erheben möchten oder können, je nach Studie. Sind es schriftliche Fragebögen? Wir gehen jetzt mal von einer klinischen Studie aus, da das ja ein sehr häufiger Fall ist von Doktorarbeit. Ihr befragt also eure Patienten mit entsprechenden Fragebögen und sucht euch noch entsprechende Stammdaten, vielleicht aus einem Computerprogramm der Klinik heraus und müsst diese Daten jetzt alle irgendwie auswerten. Bevor ihr sie auswertet, müsst ihr sie eben eingeben. Und diese Eingabe kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen. Ihr könnt natürlich eure Daten direkt in euer Statistikprogramm eingeben. Da ist für mich, das ist aber reine Geschmackssache, ein großes Problem, dass SPSS zwar tolle statistische Möglichkeiten hat, aber sehr viele Limitationen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man Fragebögen direkt ausrechnen kann. Das kann SPSS, aber SPSS aktualisiert sich nicht automatisch, wenn ihr zum Beispiel eine Datenzeile ändert. Dann bleibt das Ergebnis der berechneten Zeile so stehen. Also SPSS ist etwas statischer als Excel und deshalb bevorzuge ich bei der Eingabe von Daten in jedem Fall eine gut formatierte Excel-Matrix. Die Excel-Matrix in meinem Online-Kurs, den ich hier immer mal wieder anspreche, wird mit euch zusammen im Modul 4 aufbereitet. Das bedeutet, ich erkläre euch da eben auch, auf was für Besonderheiten es da zum Beispiel ankommt, damit man das Ganze dann auch gut in SPSS exportieren kann. SPSS hat die Möglichkeit, dass man Excel-Dateien direkt importiert. Und bei Excel gibt es eben halt direkt die Möglichkeiten, dass man eben zum Beispiel Fragebögenergebnisse automatisch ausrechnen lässt. Excel hat die Möglichkeit von Dropdown-Feldern, sodass es zu möglichst wenig Eingabefehlern kommt, indem man der Datei zuweist, Welche Felder dürfen hier eingegeben werden und was darf nicht in die Felder eingegeben werden? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Größe, die maximal 200 cm betragen darf. Wenn dann da auf einmal 2000 cm eingegeben werden, sagt Excel, hallo, hier haben wir einen Eingabefehler und glaubt mir, das passiert häufiger, als man denkt. Und am Ende muss man dann die SPSS-Datei auf Ausreißer prüfen. Und dann fällt einem vielleicht gerade noch auf, dass wir eben hier eine Größe bei einem Patienten von 2500 Zentimeter haben, anstatt 2,50 Meter. Das ist natürlich kein gutes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ihr müsst eure Zellen alle so formatieren, dass ihr möglichst wenig Eingabefehler macht. Denn das passiert alleine durch die Routine und dass man einfach hintereinander weg tausende Daten eintippt, wird es zu Tippfehlern kommen. Diese könnt ihr also durch sogenannte Dropdown-Felder in der Excel-Matrix verhindern, empfehle ich eigentlich all meinen Coaches und auch betreuenden Doktorandinnen in der Uni. Wenn ihr dann eine schöne Excel-Matrix erstellt habt, dann seid ihr schon einen guten Schritt weiter. Ihr habt euch überlegt, wie ihr die Daten aufbereiten wollt und ich empfehle euch auch, die Excel-Matrix möglichst sogar noch vor der Datenerhebung, entschuldigt bitte, zu erstellen. Warum? Weil ihr auch hier schon wieder Fehler vermeiden könnt, indem ihr sofort seht, ach du meine Güte, wie erheben wir denn eigentlich diesen Parameter? Und ihr müsst euch ja auch immer überlegen, es ist schön und gut, irgendwelche Fragebögen auszugeben, aber ihr müsst auch wissen, wie wird das dann statistisch ausgewertet. Ich hatte zum Beispiel einen Fragebogen in meiner Doktorarbeit, den haben wir am Ende wieder rausgenommen, weil wir gesagt haben, es ist toll, dass da 15 Antwortmöglichkeiten gibt, aber man kriegt diese nicht in kategorielle Variablen, geschweige denn nominale oder metrische Variablen, sodass wir uns dagegen entschieden haben, weil wir gesagt haben, sowas ist statistisch so schwierig auszuwerten. Das sieht man aber immer erst, wenn man damit erstmal eine Excel-Datei erstellt und die Antwortmöglichkeiten dort eingibt. Ja? Am einfachsten sind natürlich Parameter der metrischen Variable, also Größe, Alter, Gewicht, oder eben welche, die ganz klar einer Kategorie zuzuordnen sind oder ja, nein. Das Schöne ist, bei kategoriellen kann man sich eben dann beliebig ausdenken, wie man diese nennen möchte. Auch hier empfehle ich ganz einfache Strukturen, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Und die fehlenden Werte, die müssen möglichst weit weg sein. Also einen fehlenden Wert zum Beispiel mit 5 zu definieren, birgt das Risiko, dass man eventuell hier dann Verwechslungen entstehen. Und wenn man den fehlenden Wert aber ganz klar, und zwar für alle Parameter mit minus 9999 definiert, dann ist es so, dass man deutlich weniger Risiko eingeht, dass das eventuell zu Fehlern führt. Ich persönlich habe mir verschiedene Excel-Sheets gemacht für die verschiedenen Fragebögen, damit ich nicht durcheinander komme und vor allen Dingen die Summenscores dann in die Haupttabelle gespiegelt habe. Das ist total unterschiedlich von Doktorarbeit zu Doktorarbeit, wie man das eben am besten machen möchte. Aber wichtig ist eben, dass man die Daten möglichst vollständig einträgt und sich eben, wenn man die Datrix, ich habe aber heute auch ein paar Versprecher drin, wenn man die Datenmatrix bereits vor der Dateneingabe erstellt und nicht erst, wenn alle Daten erhoben sind, also vor der Datenerhebung, nicht vor der Dateneingabe, dann hat man eben die Möglichkeit, noch frühzeitig Schadensbegrenzung zu betreiben, falls halt doch eben Parameter noch fehlen, die man eigentlich gerne in der statistischen Auswertung mit drin haben würde. Ganz entscheidend bei der Erstellung der Datenmatrix und der Erhebung von Daten ist, dass ihr euch auf jeden Fall nochmal auf eure Hypothese besinnen solltet. Diese muss mindestens mit den erhobenen Variablen beantwortet werden können. Wenn ihr am Ende seht, dass ihr eigentlich unbedingt hättet die Schuhgröße der Patienten mit berücksichtigen müssen und diese ist nicht mit aufgeführt, dann habt ihr ein richtiges Problem. Das heißt, überlegt euch vorher, was euer Endergebnis sein soll. Ich glaube, das sage ich hier auch nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, weil es mir einfach unheimlich wichtig ist. Ja, das ist eigentlich auch das, was ich euch so zur Dateneingabe mitgeben wollte, hier auf diesem kurzen Podcast-Weg. Also nochmal zusammengefasst, drei Punkte. Erstellt möglichst eure Datenmatrix, so wie ihr am besten arbeiten könnt und wollt. Also es gibt keinen Favoriten. Ich persönlich favorisiere die Eingabe in Excel, weil Excel sehr, sehr flexibel ist. Die zweite Sache ist der Zeitpunkt. Erstellt die Datenmatrix möglichst noch vor der Erhebung der ersten Daten, weil ihr eben damit vermeidet, dass ihr Variablen vergesst, wenn ihr jetzt schon darüber nachdenkt, wie die Variablen eigentlich eingegeben werden. Und drittens, den Tipp habe ich euch noch nicht gegeben, bei der Dateneingabe, ihr könnt es ja zweierlei machen. Entweder könnt ihr zum Beispiel, insofern ihr Fragebögen erhebt, könnt ihr euch einen Stapel nehmen und sagen, heute gebe ich mal 10 Patienten ein. Das habe ich auch gerade einer Doktorandin von mir in einem Erstgespräch gesagt. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man eben nach jeder Befragung den Patienten oder die Patientin direkt in die Datenmatrix eingibt. Ich persönlich favorisiere die erste Variante, weil man einfach sich auch ein bisschen einfuchsen muss in diese Datenmatrix und das jedes Mal wieder neu tut. Das heißt, wenn man das nur für einen Patienten macht, ist es zwar nicht so viel Arbeit und man hat es gleich weg, aber man ist doch im Flow, wenn man das hintereinander weg eingibt und wenn man sich dort hoch konzentriert. Ich empfehle dazu, klassische Musik zu hören, dann geht das auch relativ fix. Ganz wichtig als Qualitätsmerkmal von guten Studien ist, dass man einen zweiten, also einen Second-Look-Überprüfung eurer Dateneingabe macht. Das ist häufig relativ schwer bei Doktorarbeiten, aber solltet ihr die Möglichkeit haben, dass es zum Beispiel in eurem Team eine Study-Nurse gibt, die zumindest stichprobenartig eine Second-Look-Überprüfung machen kann, also sprich, sich die Akten noch einmal vornimmt, und überprüft, ob ihr auch richtig die Daten eingegeben habt und möglicherweise Dateneingabefehler ausmerzt, ist das ein sehr gutes Qualitätsmerkmal eurer Studie. Das kann man dann auch in die Methodik mit reinschreiben. Ja, solltet ihr Fragen haben zur Dateneingabe, zur Erstellung einer Excel-Matrix, ich kann euch mehrere Möglichkeiten empfehlen. Zum einen ist der Minikurs 4, wo es um die Datenaufbereitung, Verwaltung und eben auch um die Erstellung einer Datenmatrix geht, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich empfehle sowieso allen Doktoranden, die neu anfangen und jetzt bei mir dabei sind, den Online-Kurs komplett zu erwerben, weil er euch einfach von Beginn an Schritt für Schritt durch die Promotion durchbegleitet und das jederzeit und wo und wann immer ihr wollt. Die andere Möglichkeit ist natürlich, so wie es aktuell viele meiner Coaches machen, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Dort nehmen die Coaches schon massiv Wissen mit, weil wir eine Dreiviertelstunde Zeit haben und ich mir für jeden eurer Probleme genau die individuelle Zeit nehme und wir dann einen Plan erstellen und ich euch genau sagen kann, welche Hilfe für euch notwendig ist. Ich sage es hier noch einmal, ich bin Coach für Promotionen und zwar Hilfe zur Selbsthilfe ist mein Motto. Die meisten meiner Coaches gehen aus den kostenfreien Erstgesprächen und sagen, ich habe jetzt endlich wieder für mich selbst herausfinden können, was ich eigentlich will und machen muss. Und das einfach dank deiner Rückfragen. Ich bin niemand, der ghostwritet oder irgendetwas macht, sondern ich stehe von außen aus der Vogelperspektive und verhelfe euch eben mit meiner Expertise und zum anderen eben auch mit meinen kritischen Fragen dazu, dass ihr wieder selber auf die Spur kommt. Ja, das war es heute von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch ein bisschen helfen können. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann jederzeit auf meiner Homepage über Instagram. @criticaldoctor. Wir haben mittlerweile das Profil Step by Step zum Dr. Med zusammengelegt mit meinem Profil @criticaldoctor. Und ja, da könnt ihr mich finden, könnt ihr mich anschreiben, Fragen stellen über unsere Facebook-Community. Ich verlinke alle Links in den Shownotes und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.